SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12:30. Die Scheinreferenden in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten haben begonnen. Immer mehr Russen wollen ihr Land verlassen, um der Einberufung zu entgehen. Wir fragen unseren Brüssel-Korrespondenten, wie ihre Chancen auf Asyl in der Europäischen Union stehen. Und im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal wird der rheinland-pfälzische Innenminister Lewenz heute Nachmittag als Zeuge befragt. Unser Landespolitik-Korrespondent erklärt, wie politisch heikel es für Lewenz werden könnte. In den von Russland besetzten Gebieten im Süden und Osten der Ukraine hat das begonnen, was das russische Regime und seine separatistischen Statthalter eine Volksabstimmung nennen. Nur ein großer Teil des Volkes, das darüber abstimmen soll, ob es in Zukunft lieber zur Russischen Föderation als zur Ukraine gehören will, ist gar nicht mehr da. Und ob es bei der Abstimmung und der Auszählung mit rechten Dingen zugehen wird, ist unwahrscheinlich. Das Ergebnis steht aber wohl schon vorher fest. Die Frage ist nur, ob die pro-russischen Separatisten es bei 90, 95 oder 98% für den Beitritt zu Russland festlegen. Unsere Korrespondentin Andrea Beer berichtet über die Umstände, unter denen diese Scheinreferenden stattfinden.
Am Stadtrand von Saporischschja steht ein großes weißes Zelt für Geflüchtete aus den russisch besetzten Gebieten. Sie bekommen Essen, Trinken und wichtige Informationen und haben oft eine tagelange Tortur hinter sich. Sie wurden beschossen, an russischen Checkpoints gedemütigt, gefilzt oder beraubt. Sie sind gestresst und müde. Auch die 17-jährige Nastja hat den Kopf in die Hände gelegt. Ich dachte eigentlich sogar, es würde schlimmer werden. Uns wurde gesagt, dass uns die Russen viel länger festhalten würden. Manche warten dort einen oder sogar drei Tage. Wir hatten mit 5 Stunden also noch Glück und waren am Abend hier in Saporischschja. Nastja kommt aus Genitschesk am Asowschen Meer im russisch besetzten Gebiet. Dort, wie in den Gebieten Donetsk, Luhansk und Saporischschja, ohne die gleichnamige Stadt, werden die Ukrainerinnen und Ukrainer zu Zwangsabstimmungen genötigt, im Rahmen illegaler Besatzungsstrukturen, die Russland dort eingerichtet hat. Ein echtes Resultat kann es also nicht geben, sagt Maxim Majorow vom Zentrum für Kommunikations- und Informationssicherheit in Kiew. Läuft es nach Moskau, verleibt sich Russland die besetzten ukrainischen Gebiete einfach ein, so Majorow. Und dann gibt es eine beunruhigende Frage. Wenn diese Gebiete aus Sicht Russlands ein Teil Russlands sind, werden dann die jetzigen Kampfpositionen als direkter Angriff gewertet auf angeblich russisches Territorium. Und dann könnte Russland dieses mit weiteren Mitteln verteidigen, bis hin zum Einsatz von Atomwaffen. Ob vermeintliche Wahlkommissionen oder angebliche Wahllokale, die Ukraine betrachtet alles als illegal, was die angesetzten Pseudo-Referenten betrifft. Wer an solchen Zwangsabstimmungen teilnimmt oder sie gar mitorganisiert oder finanziert, macht sich strafbar und kann unter anderem wegen Verrats oder Verletzung der territorialen Integrität belangt werden. Das unterstreicht Vize-Regierungschefin Irina Vereshchuk im ukrainischen Fernsehen. Auch wer einen russischen Pass annimmt, macht sich strafbar, erinnert sie an die Gesetzeslage. Wenn ein Beamter oder ein Bürger der Ukraine einen solchen Pass erhält, kann er mit 10 bis 15 Jahren bestraft werden. Wer Propaganda macht für die Annahme eines russischen Passes, kann zwischen 5 und 8 Jahre bekommen. Das ist streng, aber der Staat muss sich verteidigen. Maxim Majorow vom Zentrum für Kommunikations- und Informationssicherheit gibt folgende Beispiele. Es ist aus Sicht der Ukraine strafbar, wenn sich jemand freiwillig oder unter Zwang an der Organisation dieser Farce beteiligt. Man kann doch immer sagen, steckt mich ins Gefängnis, ich werde es nicht tun. Wenn die Besatzer aber in Wohnungen gehen und jemand mit vorgehaltener Waffe gezwungen wird, was wir im Moment nicht wissen, ein Kästchen anzukreuzen, dann wird dieses Ankreuzen aus Sicht der Ukraine nicht als Straftat angesehen. Nastja hat das Gebiet Cherson kurz vor den Zwangsabstimmungen verlassen können und will mit ihrer Großmutter nun weiter nach Polen. Kontakt mit den russischen Besatzern hat sie immer vermieden. An den Checkpoints jedoch ging das nicht. Handys oder Laptops wurden durchsucht. Der Kontakt mit den Russen war ihrerseits nicht sehr gut. Am Checkpoint Wassiliwka mussten wir alle aus dem Bus steigen und unsere Sachen wurden durchsucht. Wir hatten bei der Evakuierung viele Checkpoints. Oft wollten sie den Pass sehen. Unter großen Gefahren konnte Nastja aus den russisch besetzten Gebieten fliehen. Wie lange dies noch möglich wäre, nach einer Annexion durch die russischen Besatzer dieser Gebiete, das ist im Moment ungewiss.
Die Reportage von Andrea Beer. Die Begeisterung bei den russischen Männern im wehrfähigen Alter, sie hält sich in Grenzen, vorsichtig gesagt. Solange der Überfall auf die Ukraine noch Spezialoperation hieß und nur Berufssoldaten kämpfen mussten, unterstützten ihn laut Umfragen mehr als 2/3 der Russen. Aber seit vorgestern, seit Wladimir Putin die Teilmobilmachung verkündet hat, sieht das anders aus. Jetzt könnte es jeden früheren Wehrpflichtigen, der nicht älter als 35 ist, treffen. Und deshalb verlassen offenbar seit vorgestern Männer, auf die das zutrifft, in Scharen das Land, sofern sie es können. Viele wollen wohl im Ausland Asyl beantragen. Der noch Botschafter in Berlin, Melnik, also der ukrainische, sagt, wie immer ziemlich unverblümt für einen Diplomaten, Zitat, falscher Ansatz. Sorry, junge Russen, die nicht in den Krieg ziehen wollen, müssen Putin und sein rassistisches Regime endlich stürzen, anstatt abzuhauen und im Westen deutsche Vita zu genießen. Zitat Ende. Sollte Deutschland junge Russen, die der Einberufung entgehen wollen, Asyl gewähren? Über diese Frage diskutieren jetzt auch deutsche Politiker. Mario Kubina.
Wer Nein sagt zum russischen Angriffskrieg, sollte in Europa Schutz bekommen. Das hat der SPD-Außenpolitiker Michael Roth im Morgenmagazin von ARD und ZDF gefordert.
Dafür brauchen wir jetzt schnelle und unbürokratische Lösungen über Visavergabe, auch über humanitäre Visa.
Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht die Gefahr, dass russischen Kriegsdienstverweigerern Repressionen drohen. Das machte die SPD-Politikerin auf Twitter deutlich. Betroffene könnten in der Regel damit rechnen, in Deutschland aufgenommen zu werden. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul forderte in den Zeitungen der Funke-Gruppe, humanitäre Visa jetzt großzügig zu erteilen.
Soweit also die deutsche Debatte. Eine gemeinsame europäische Linie zeichnet sich aber erstmal nicht ab. Unter anderem die baltischen Staaten und Tschechien haben schon klargestellt, dass sie russischen Kriegsdienstverweigerern kein Asyl gewähren wollen. Darüber spreche ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach. Herr Überbach, wie begründen die osteuropäischen Staaten ihre Ablehnung?
Also wir hören hier vor allem 2 Argumente. Das erste könnte man vielleicht so überschreiben, das kommt alles zu spät, wir nehmen euch diesen Gesinnungswandel nicht ab. Da kann ich mal Edgar Rinkewitz zitieren, das ist der lettische Außenminister, der hat auf Twitter geschrieben und dabei Klartext gesprochen. Viele Russen, die jetzt wegen der Mobilisierung fliehen, waren damit einverstanden, dass Ukrainer getötet werden. Damals haben sie nicht protestiert. Und darum ist es jetzt auch nicht richtig, sie als bewusste Verweigerer einzustufen. In Polen sieht man das ganz ähnlich. Hier heißt es, es geht dabei nicht um eine Kollektivschuld, die man der gesamten russischen Bevölkerung zuweisen möchte, sondern dort wird auf Umfragen aus Russland gezeigt, wonach 80% der Menschen nach wie vor Putin unterstützen. Wobei man da natürlich die Frage stellen darf, was Umfragen aus einem Land wert sind, in dem die Politik Andersdenkende mit allen möglichen Repressalien überzieht. Das zweite Argument, was wir hören, sind Sicherheit. Bedenken. Die gibt es nicht nur, aber vor allem in Osteuropa, im Baltikum, in Polen, in Tschechien, in der Slowakei. Da ist die Sorge groß, dass Moskau versuchen könnte, auf diesem Weg gezielt auch Spione oder Saboteure nach Europa einzuschleusen, die dann hier womöglich Attentate planen. Dafür gibt es ja aus der Vergangenheit eine ganze Reihe von Beispielen. Das ist ganz sicher auch ein Punkt, das Thema Sicherheit, das dann bei der Diskussion auf europäischer Ebene eine Rolle spielen wird.
Gibt es denn überhaupt Erkenntnisse darüber, wo die meisten dieser potenziellen russischen Reservisten hinwollen, die gerade über Drittstaaten wie die Türkei oder Armenien ihr Land verlassen?
Nein, da muss man sagen, ist die Europäische Kommission hier in Brüssel auch noch einigermaßen blank. Danach ist gezielt gefragt worden, auch nach Erkenntnissen, wie viele Russen überhaupt ihr Heimatland verlassen wollen und werden. Hier ist die Rede davon, dass alleine in den letzten 24 Stunden mehr als 4000 Russen nach Finnland gereist sind. Dazu gibt es Hinweise von Flugbeobachtungsstellen, dass die Zahl der Flüge zwischen Moskau und zum Beispiel der Türkei zuletzt deutlich zugenommen hat, Richtung Istanbul, Richtung Antalya von Moskau auskommend. Und auch von der Grenze zur Mongolei, weit im Osten Russlands, wird berichtet, dass es dort Schlangen an den Grenzen geben soll. Aber wo diese Menschen dann letztendlich hinwollen, da kann man Stand jetzt nur Vermutungen anstellen. Ich würde sagen, wahrscheinlich dahin, wo es Familie gibt, wo es Verwandte gibt, wo es große russische Gemeinden gibt, wie zum Beispiel in Deutschland.
Die EU-Staaten haben ja vor kurzem entschieden, die Vergabe von Visa an Russen zu erschweren. Wer kann denn zurzeit überhaupt noch mit einem Visum aus Russland in den Schengen-Raum reisen?
Es gibt im Moment noch ungefähr 1 Million alter Visa für den Schengen-Raum, die noch gültig sind, die zur Einreise berechtigen. Aber diese werden von den 3 baltischen Staaten und von Polen nicht mehr akzeptiert. Da wird man als Russe also auch abgewiesen, obwohl man ein gültiges Visum hat. Das Ganze müsste dann eigentlich im Einzelfall vor Gericht überprüft werden. Ob es schon dazu gekommen ist, das lässt sich von hier aus im Moment nicht sagen. Aber diese 3 Länder aus dem Baltikum plus Polen wollen da eine sehr harte Linie verfolgen. Und die Vergabe von neuen Kurzzeitvisa zum Beispiel für Touristen aus Russland ist stark eingeschränkt. Das Ganze wird sehr aufwendig geprüft jetzt und es ist auch mit höheren Gebühren verbunden. Also die Europäische Union hat vor kurzem ja erst beschlossen, Reisenden aus Russland den Weg nach Europa so schwer wie möglich zu machen. Und jetzt kommt diese neue Diskussion obendrauf.
Vielen Russen dürfte also nur der Asylantrag bleiben. Eigentlich gibt es ja auch das gemeinsame europäische Asylsystem. Inwieweit könnte das auf Kriegsdienstverweigerer aus Russland anwendbar sein?
Ja, das ist die Frage. Gilt eine drohende Einberufung zum Militär schon als ausreichender Asylgrund? In Deutschland ist das ganz offensichtlich nicht unbedingt der Fall. Da hat es wohl eine ganze Reihe von Anträgen, übrigens von ukrainischen Kriegsdienstverweigerern gegeben, die abgelehnt wurden. Ob die russischen Pendants dann tatsächlich politisches Asyl zum Beispiel in Deutschland beantragen wollen, angesichts der langwierigen Verfahren mit ungewissem Ausgang und der Einschränkung, die man als Asylbewerber in der Europäischen Union dann auf sich nehmen muss. Ob es da tatsächlich viele Russen gibt, die das wollen, ist meiner Ansicht nach ebenfalls noch unklar.
Informationen waren das von unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überwach. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist in den letzten Jahren ein Milliardendefizit aufgelaufen. Genauer gesagt, im System fehlen 17 Milliarden Euro. Deshalb kommt jetzt das auf den Tisch, wovon lange nicht mehr die Rede war. Eine Anhebung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung, und zwar um 0,3 Prozentpunkte. Und auch alle anderen Akteure im Gesundheitswesen sollen einen Beitrag leisten, schlägt Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD vor. Am Vormittag hat der Bundestag in erster Lesung über seinen Gesetzentwurf diskutiert. Hauptstadtkorrespondentin Dörte Naht fasst die Debatte zusammen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sein Gesetzesvorhaben vor allem damit verteidigt, dass es für die gesetzlich Versicherten keine Leistungskürzungen geben soll.
In einer Zeit, wo die Menschen bedroht sind durch Krieg, Inflation, steigende Energiepreise, möglicherweise Rezession. Das ist eine Situation, wo Kürzungen der Gesundheitsversorgung nicht vermittelbar sind.
Der größte Teil der Mittel, mit denen er das Finanzdefizit der gesetzlichen Krankenkassen bekämpfen will, stammt aus Reserven der verschiedenen Beteiligten am Gesundheitssystem. Zum Beispiel von den Krankenkassen, die 4 Milliarden Euro beisteuern sollen. Lauterbach verteidigte die Erhöhung der Zusatzbeiträge der Versicherten und Arbeitgeber. Sie seien moderat und nötig, um die Finanzlücke zu schließen.
Wir erhöhen den Beitragssatz um 0,3. Auch das ist nicht unfair, weil im Gegensatz zu Steuermitteln bezahlt hier der Arbeitgeber die Hälfte mit.
Widerspruch kam unter anderem vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holleczek von der CSU. Der kritisierte bei der Debatte im Bundestag, dass die Streichung der Neupatientenregelung durchaus eine Leistungskürzung sei. Ärzte bekamen damit bislang extra Geld für die erste Behandlung gesetzlich Versicherter.
Wenn ich alleine die Wartezeiten sehe in der Psychotherapeutenfrage, dann ist es eine Leistungskürzung. Reden Sie doch nicht drum rum, machen Sie sich ehrlich. Oder bei den Zahnärzten. Die Parodontitis-Therapie, ja irre, das haben wir jetzt gerade erst aufgenommen. Das geht ja an die Grundversorgung, an die Grundfesten mit hin. Jetzt schaffen wir es wieder ab.
Aus der Partei Die Linke kam der Vorwurf, dass das Gesetz vor allem die Beitragszahler belaste. Die AfD hob die Leistungen für ukrainische Flüchtlinge hervor, die ihrer Meinung nach zu viel Geld auch für die Gesundheitsversorgung bekämen. Dörte Naht, Berlin.
SWR 2 aktuell, es ist 12.20 Uhr. Dass in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli vor einem Jahr etwas schiefgelaufen ist, das zeichnet sich inzwischen immer mehr ab. Das Ausmaß der Flutwelle wurde anfangs unterschätzt. Die Anwohner wurden spät gewarnt. 134 Menschen sind ums Leben gekommen. Vielleicht hätten mehr Menschen vor den reißenden Fluten gerettet werden können, wenn die Warnung am 14. Juli früher gekommen wäre. Aber wer in dieser Nacht versagt hat, das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Eine Frage ist, hätten übergeordnete Stellen früher die Einsatzleitung von den Landkreisen übernehmen müssen? Der Untersuchungsausschuss des Landtages zur Flutkatastrophe hört dazu heute unter anderem den rheinland-pfälzischen Innenminister Lewenz als Zeugen. Matthias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Was genau wollen die Ausschussmitglieder von Lewenz wissen?
Nun, die Opposition will vor allem wissen, wann wusste Lewenz was? Was hat er wann veranlasst in dieser Flutnacht? Und hatte er wirklich kein Lagebild in der Nacht? Also ist ihm tatsächlich das Ausmaß der Katastrophe erst am nächsten Tag klar geworden, so wie Lewenz das bei seiner ersten Aussage im Ausschuss im Frühjahr dargestellt hatte.
Er sagt, er habe nur bruchstückhafte Informationen gehabt. Das ganze Ausmaß sei nicht erkennbar gewesen. Wird sich der Untersuchungsausschuss damit zufrieden geben, wenn er das heute wieder so sagt?
Nein, die Opposition von CDU, AfD und Freien Wählern, die hat viele Fragen. Denn seit Lewenz erster Aussage im April sind doch weitere Zeugenaussagen dazugekommen. Das Bild hat sich immer weiter zusammengesetzt. Und die Oppositionsfraktionen sagen eben jetzt, schon seit dem späten Nachmittag an diesem Fluttag, da seien immer mehr Schreckensmeldungen auch beim Land eingegangen aus dem Ahrtal. Einstürzende Häuser, explodierende Gastanks, Menschen in Not auf dem Campingplatz in Dorsel, vermisste Menschen. Also das Land hätte damals schon früh wissen müssen, dass man es da wirklich mit einer großen Katastrophe zu tun hat. Die ADD, die Behörde, die ja für den Katastrophenschutz landesweit zuständig ist, die hätte sofort damals die Einsatzleitung vom überforderten Kreis Ahrweiler übernehmen müssen. Dann hätte besser gerettet werden können, hätte besser gewarnt werden können und es hätten weniger Menschen sterben müssen. So ist die Sichtweise der Opposition.
Sie haben die ADD schon angesprochen, also die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die Verwaltungsebene zwischen Landkreisen und Land. Da haben gestern Mitarbeiter geschildert, dass auch sie sich anfangs gar kein umfassendes Bild von der Lage machen konnten. Wie haben die Mitglieder des Untersuchungsausschusses das bewertet?
Ja, kurz zu gestern, das war schon sehr auffällig. Da hatte es viele Erinnerungslücken bei diesen ADD-Mitarbeitern im Zeugenstand gegeben. Die Opposition will das eben nicht so recht glauben. Von den Freien Wählern heißt es zum Beispiel, wenn ADD-Chef Linnertz heute nicht nachvollziehbar erklären könne, warum er in der Flutnacht keinen Führungsstab eingerichtet hat, dann müsse er zurücktreten. Ähnlich die Forderung der CDU-Opposition an den Innenminister. Lewenz müsse heute Nachmittag, heute Abend in der Befragung wirklich alle offenen Fragen genau klären, sonst müsse auch er zurücktreten.
Gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler ermittelt ja wegen möglicher Versäumnisse die Staatsanwaltschaft Koblenz. Die hat vor 2 Wochen einen Zwischenbericht vorgelegt und daraus ging hervor, dass das tatsächliche Ausmaß der Flut erst spät am 14. Juli erkennbar war. Was heißt das für die Bewertung des Krisenmanagements auf den verschiedenen Ebenen, also Kreis, ADD und Land?
Die Justiz ist unabhängig, macht ihre eigenen Ermittlungen und die Opposition im U-Ausschuss sieht die Lage eben etwas anders. Es geht da tatsächlich um Stunden und die Frage eben, wer wusste wann was, das soll heute im Ausschuss geklärt werden. Dass Innenminister Lewenz strafrechtlich noch etwas nachzuweisen wäre, danach sieht es zurzeit nicht aus. Aber das ist der Opposition auch gar nicht so wichtig. Die CDU zum Beispiel spricht schon längst auch von einer persönlichen Verantwortung, die Innenminister Lewenz trage. Und in der Befragung heute wird eben die Opposition alles dran setzen, Lewenz in Bedrängnis zu bringen. Ob ihr das gelingt, das wird sich zeigen.
Informationen von Matthias Zahn waren das aus Mainz. Es war eine Extremwetterlage, die im Juli vor einem Jahr zu der Flutkatastrophe geführt hat. Und dass solche Extremwetterereignisse durch die Erderwärmung häufiger werden, da sind sich inzwischen die meisten Experten einig. Nach längerer Pause, auch pandemiebedingt, hat heute die Klimaschutzbewegung Fridays for Future wieder zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. In Deutschland finden gerade 240 Aktionen statt, unter anderem auch in Freiburg, Kaiserslautern und Mainz. Wo steht Fridays for Future heute? Unser Reporter Fabian Jansen mit einer Bestandsaufnahme.
Wir sind in einer neuen Phase.
Das sagt Luisa Neubauer, wohl das bekannteste Gesicht von Fridays for Future, deren Klimastreik heute viele Menschen über Deutschland hinaus mitbekommen werden. Denn Fridays for Future hat weltweit zu Protesten aufgerufen. In den letzten Jahren der Bewegung ist viel passiert, doch den jungen Menschen passiert immer noch zu wenig in Fragen Klimaschutz.
Vor 3 Jahren sind wir auf die Straße gegangen, um die GroKo zu überzeugen, wenigstens einmal Klimaschutz zu hauchen oder zu flüstern. Jetzt haben wir für den Kohleausstieg gekämpft, für eine neue Regierung, die erstmals geschlossen unter dem 1,5-Grad-Ziel steht und sich dazu verpflichtet hat, Klimaziele einzuhalten, wie sie es noch bisher nicht gab. Und jetzt geht es wirklich nur noch darum, den Druck auszuüben, den es braucht, damit dann auch gehandelt wird.
Und gehandelt werden muss sogar gesetzlich, denn im letzten Jahr hat die Bewegung eine Verfassungsklage gewonnen. Klimaschutz ist nun ein Grundrecht. Doch das wirkt nicht, sagt die Bewegung.
So ein Recht auf Klimaschutz, was wir zugesprochen bekommen haben, das wirkt nur in dem Augenblick, wo es eingefordert wird. Und wir sehen eben auch diese wahnsinnig große fossile Expansion, die Olaf Scholz so massiv vorantreibt. Mit neuen Gasimporten, die das übersteigen, was wir brauchen. Mit neuen LNG-Terminals, die übersteigen, die wir eigentlich an der Zahl brauchen und so weiter und so fort. Auch all das widerspricht diesem Recht, was wir da zugesprochen haben.
Dass diese fossilen Energien in der aktuellen Energiekrise gerade nicht nötig wären, dem widerspricht der SPD-Politiker Matthias Miersch.
Das ist leider so, weil wir auch neben dem Klimaschutz immer die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Energie auch mitdenken müssen. Dem Klima wäre nicht geholfen, wenn diese Gesellschaft auseinanderfliegt. Das ist eine wichtige sozialdemokratische Garantie, die wir den Menschen geben. Wir müssen die Leute mitnehmen. Wir müssen für Versorgungssicherheit sorgen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Kohlekraftwerke wieder ins Netz nehme, die eigentlich längst abgeschaltet werden sollten, dann heißt das, dass wir bei dem Ausbau der Erneuerbaren umso schneller vorankommen müssen. Und das, finde ich, ist jetzt unsere Aufgabe auch als Ampelkoalition.
Das aktuelle Handeln des Regierungsbündnisses aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen sieht auch die Klimaforscherin Brigitte Knopf, die im Expertenrat für Klimafragen sitzt, kritisch.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Klimaschutz jetzt durch die Energiekrise nicht unter die Räder gerät. Und was wir sehen, sind eigentlich andere Signale aus der Regierung. Weil man das Signal sendet, Klimaschutz kostet was, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten.
Die Regierung solle Synergien bei der Bewältigung von Energie- und Klimakrise schaffen, ergänzt sie. Und da will auch Fridays for Future anknüpfen. Erst kürzlich forderte die Bewegung ein Sondervermögen von 100 Milliarden für den Klimaschutz und zur Unterstützung der Menschen durch zum Beispiel günstigen öffentlichen Nahverkehr.
Auch deshalb gehen wir auf die Straße, damit die Lösungen eben gerecht werden und nicht wieder nur den fossilen Konzernen und den Profiten zugutekommen, sondern den Menschen. Deswegen sagen wir People, not Profit.
Der Lkw-Hersteller Daimler Truck stärkt sein China-Geschäft. Seit heute produziert das Unternehmen mit einem Partner erstmals Sattelzugmaschinen des Typs Actros in einem Werk nördlich von Peking. Christoph Geismeier aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ja vor wenigen Tagen noch einmal die deutschen Unternehmen aufgefordert, den Handel mit China einzuschränken. Da wird man im Bundeswirtschaftsministerium nicht erfreut sein über den Anlauf der Produktion der Mercedes-Benz-Lastwagen in China.
Ja, davon kann man ausgehen. Der Bundeswirtschaftsminister drängt ja schon seit längerer Zeit auf eine Änderung der wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Er sieht die hohe Abhängigkeit der deutschen Unternehmen vom chinesischen Markt kritisch. Gerade nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist das Ziel, sich von Abhängigkeit auch mit Blick auf den wichtigen chinesischen Markt zu lösen. Habeck will das China-Geschäft der deutschen Unternehmen bremsen. Er fordert ja auch öffentlich einen härteren Umgang mit der Führung in Peking. Nur es zeigt sich eben, dass sich die deutsche Wirtschaft davon nicht beeindrucken lässt. Man investiert weiter in China, baut die Partnerschaften mit Firmen vor Ort aus. Von Rückzug oder Zurückhaltung ist jedenfalls derzeit nichts zu spüren. Aber die Unternehmen ändern ihre China-Strategie. Sie gehen neue Wege.
Wie sieht die neue China-Strategie aus?
Ja, man setzt auf eine Insellösung mit Blick auf die Produktion und das Geschäft in China. Man löst Verbindungen zu deutschen Werken, soweit es geht beispielsweise, stellt möglichst viel oder alles lokal vor Ort in China her und steuert dort auch den Vertrieb für die lokal produzierten Produkte. Damit schützt man sein Geschäft vor beispielsweise Sanktionen, die möglicherweise aus politischen Gründen von Deutschland oder der EU verhängt werden. Bei Daimler Truck und der neuen Lkw-Produktion in China ist das nicht zu 100% so. Es werden noch Teile aus dem Ausland, wohl auch aus Deutschland, zur Fertigung des Actros nach China exportiert. Daimler Truck will dazu keine Details nennen, nur so viel: Der Anteil von vor Ort in China produzierten Teilen für den Actros, der jetzt nördlich von Peking gebaut ist, ist signifikant hoch, sagt der Lastwagenbauer.
Actros ist ja auch ein Modell, das in Wörth vom Band läuft. Inwieweit hängt die Entscheidung, den Actros in China zu produzieren, mit dem Daimler Truckwerk in Wörth zusammen?
Also in Wörth ändert sich nichts, denn bislang sind von Wörth nur Sonderanfertigungen des Actros nach China gegangen. Wir reden hier von Chassis für Feuerwehrautos, Betonpumpen und Schwerlasttransporter. Diese Sondermodelle wird Wörth weiterhin für China bauen. Das ist aber keine Massenproduktion. Die gibt es jetzt in China. Bislang hat Daimler Truck seine Standard-Sattelzüge des Typs Actros dort nicht verkauft, weil sie zu teuer waren. Das ändert sich aber jetzt durch die Produktion vor Ort in China. Und wir schauen noch auf den deutschen Aktienindex DAX. Der liegt aktuell bei 12.400 Punkten. Das ist ein Minus von 1%.
Soweit die aktuellen Wirtschafts- und Börseninformationen von Christoph Geismeier. Und das war SWR 2 aktuell am Mittag.